sollen andere Staaten Kriegsmaterial aus der Schweiz in die Ukraine dürfen liefern. Macht sich die Schweiz mit ihrer strikten Auslegung von der Neutralität nicht je länger, desto mehr unmöglich? Die Beziehung zur EU ist auch nicht gerade die einfachste. Helvetia, lass uns reden. Das ist der Podcast vom Strategiedialog 21. Mit dem festen Duo Jobst Wagner, einem Initiant vom Strategiedialog 21 und Unternehmer, und mit dem André Silberschmidt, Nationalrat von der FDP im Kanton Zürich. Und ihrem Gast, der Sibel Arslan, Nationalrätin von den Grünen vom Kanton Basel-Stadt. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator, und Sibel Arslan, wir duzen uns übrigens alle. Blenden wir kurz zurück auf die Frühlingssession, 8. März, da hat der Nationalrat zum zweiten Mal über die Ausfuhr vom Kriegsmaterial diskutiert und faktisch eigentlich verboten geschaut, dass das Kriegsmaterial aus der Schweiz weiterhin nicht weitergegeben werden darf. Wie ist dir dort gegangen? Hast du innerlich gejubelt?
Nein, überhaupt nicht, weil ich liegt fest mit der Ukraine. Das habe ich auch im Europarat immer wieder auch gezeigt. Wir sind als erste Partei die gewesen, die dann Sanktionen haben, verlangt gegen Russland. Wir sind immer noch nicht zufrieden, dass weitergehende Sanktionen auch ausgesprochen worden sind. Ich habe im Europarat dafür gestimmt, dass Russland ausgeschlossen wird. Wir haben verschiedene Vorstöße gemacht im Parlament, sei das eben bezüglich Sanktionen oder Rohstoffe, dass man das Ganze auch regelt und dass man wirklich auch schaut, dass die ganze Kriegskasse nicht über die Schweiz läuft. Wir haben jetzt aktuell und auch in Wintersession Vorschläge gemacht, dass die Ukraine mehr Geld bekommt, damit die Zivilbevölkerung geschützt wird und damit man bei dem Wiederaufbau etwas machen kann. Aber in der Tat ist es so, dass wir als Grüne finden, dass wir mit den Waffenlieferungen das Problem nicht per se lösen. Es gibt Länder, die zum Glück auch Waffen liefern. Und wir haben aber auch die militärische Neutralität, wo wir uns dazu verpflichtet haben, dass wir nicht Partei werden in Konfliktsituationen und folglich anderweitig sehr weit und sehr gut können helfen. Und ich glaube, dass wir langfristig die Ukraine so sehr gut können helfen.
Also schön, machen sich die anderen Finger dreckig, aber dann kann sich die Schweiz raushalten und dann nachher aktiv werden, wenn noch ganz viele Leute sterben bis dahin.
Ich bin Kurdin, ich kenne die Situationen mit all den Menschen, die seit 100 Jahren zum Beispiel auch mit all den Waffen in diesen Konflikt verwickelt sind. Und bis heute, nach 100 Jahren, sind die Probleme nicht gelöst, sondern sie sind viel tiefer, viel schlimmer. Und es sind immer wieder auch völkerrechtliche Angriffe, was jetzt die Ukraine leider auch erlebt. Das ist ein völkerrechtlicher Angriff seitens Russland, den wir nach wie vor verurteilen. Und wir haben das Gefühl, dass er sofort muss sanktioniert werden und dass er kein Geld mehr hat für diesen Krieg. Und dass wir auch schauen,
also
dass er...
Also Putin. Der Putin als Kriegsherr.
Ja, und dass er dann auch für das, was er tut, auch in Rechenschaft gezogen wird, auch nachhinein, dass man nicht davor kommt langfristig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir können sagen, dass wir sehr viel können auch machen, wenn wir als neutrales Land, militärisch neutrales Land und nicht werteneutral bleiben. Das heisst, verurteilen, aber keine Waffen liefern. Weil erstens ist das, glaube ich, die Frage, wenn wir mit der Ukraine würde anfangen, welche Länder würden denn folgen. Und zweitens befinden wir uns in der Tat in einem rechtlichen Korsett, weil wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben und dort wie schwierig im Moment rauskommen. Gut. Aber die Debatte über die Neutralität Punkt müssen wir trotzdem so oder so diskutieren.
Genau, und das werde ich nachher auch. Ich werde aber zuerst André Silberschmidt fragen. Als FDP-Mitglied, André, dein Präsident hat ja eigentlich einen, würde ich mal sagen, recht gangbaren Kompromiss ausgeschaffen gehabt. Der Ständerat hat darüber abgestimmt gehabt, dann ist der Nationalrat gegangen. Am Schluss hat die eigene Partei, die FDP, den Kompromiss, der gangbare Weg, versenkt. Hast du nicht fast in die Tischkante gebissen?
Das habe ich anders in Erinnerung. Die FDP hat im Ständerat den Kompromiss unterstützt. Wir genau haben im Nationalrat einen Vorstoss von der SP einfach nur zu Teilen unterstützt, weil die SP hat gefordert, dass wenn zwei Drittel von der UNO-Vollversammlung quasi den Krieg durch die völkerrechtswidrig verurteilen, dass dann die Schweiz direkt könnte Waffen liefern. Und wir sind immer der Meinung gewesen, die Schweiz soll nie direkt Waffen liefern an eine Kriegspartei, weil der Neutralität verpflichtet, müsste sie dann der anderen Kriegspartei auch Waffen liefern. Wir sind immer der Meinung gewesen, wir müssen wieder Ausfuhr von Waffen lockern. Und dort geht es eben nicht um ein Neutralitätsthema, sondern dort geht es nur darum, dass wenn jetzt Deutschland oder Frankreich vor 20 Jahren bei uns Waffen gekauft haben, dass sie heute können selber entscheiden, was sie mit diesen Waffen machen wollen. Und das ist eben kein Neutralitäts- Aspekt. Neutralität deckt eigentlich nur die direkte Ausfuhr von Waffen aus der Schweiz in ein Kriegsland ab. Das ist verboten. Aber die Neutralität und auch das Hager-Abkommen, das geht nicht um die Wiederausfuhr. Das heisst, dort können wir eigentlich viel lockerer sein und Neutralität auch einhalten. Und diesen Vorschlag hat die FDP immer unterstützt. Wir haben einfach nicht können unterstützen, dass die Schweiz plötzlich direkt Waffen an ein Kriegsland liefert.
Aber das mit dem indirekt liefern, dass man eben einem anderen Staat Waffen verkauft und der Staat nachher weiterliefern, das hat ja eigentlich mal einen Gedanken gehabt, dass man das verhindert hat. Der Krieg im Jemen, wo Saudi-Arabien, ein Partner von der Schweiz, eben dann hätte können mit den Waffen aus der Schweiz am Schluss die Jemen liefern und dort Krieg führen. Das ist ja an sich ein guter Gedanke, den man dort gehabt hat. Ist das nicht ein bisschen komisch, wenn man den jetzt auflockert für die Ukraine?
Bei dieser Auflockerung wäre die Bestimmung, dass es nur Länder betrifft, die eine ähnliche Wertebasis hat wie die Schweiz. Also das würde Saudi-Arabien würde nicht von dieser Lockerung können profitieren, sondern beispielsweise wie erwähnt Deutschland oder Österreich oder Frankreich. Das heisst, demokratische Länder,
wo auch noch Waffen hätten.
Also Länder mit einem demokratischen System, die auch ähnliche Werte haben wie die Schweiz, dass man denen die Freiheiten gibt, aber nicht an Staaten, die andere Werte teilen, wo wir sehr streng müssen schauen müssen, dass die Waffen nicht anders einsetzen, als sie bei uns in der Schweiz bestellen.
Aber dürfte ich da dazu eine Frage stellen, wenn ich jetzt das Beispiel von zum Beispiel Kurden genannt habe, Rojava, das ist ein Gebiet, wo selbstverwaltet ist im syrischen Teil, wo Christen, Moslems, verschiedene Völker zusammenleben und sie haben den gleichen Wert wie wir auch, sie haben gegen den IS gekämpft und wenn wir jetzt die Anfrage bekommen von denen, um sich auch zu verteidigen und wir hätten jetzt den Lex Ukraine beschlossen, wärst du dann eben mit der gleichen Argumentation auch dafür, dass man dort auch liefern würde?
Ich bin eben genau gegen eine Lex Ukraine. Also ich finde, die Schweiz soll und darf keine Waffen an die Ukraine liefern. Das wäre neutralitätswidrig. Mhm. Und auch nicht indirekt. Also für mich geht es darum, Waffen, die wir vor 10 oder 20 Jahren verkauft haben. Was natürlich auch nicht geht, ist, dass wir heute Deutschen etwas verkaufen und sie das morgen den Ukrainer weitergeben. Also für mich ist klar, zu der Neutralität gehört eine Schweizer Rüstungsindustrie, zu der bewaffneten Neutralität. Und wenn man das so streng auslegt, das Gesetz, dann wird irgendwann die Schweizer Rüstungsindustrie nicht mehr können existieren, weil niemand im Ausland mehr bei uns Waffen kauft und nachher sind wir auch nicht mehr glaubwürdig neutral, weil wenn wir nicht in der Schweiz selber können Waffen produzieren, dann werden wir im Ernstfall eben auch nicht können, unsere Schweizer Armee können entsprechend aufrüsten.
Also es geht aber nur um die alten Waffen, die man
nicht braucht. Nein, dann finde ich, reden wir jetzt über genau das, was es der FDP geht und ich bin froh, sagst du, dass es geht eigentlich um die Waffenindustrie und genau das sagen wir als auch Grüne, dass wir überhaupt auch sollten nicht Waffen liefern. Dort wegen dem sind wir die einzige Partei gewesen, die von Anfang an konstant in dieser Linie geblieben sind, wo wir gesagt haben, wenn wir sie zu viel auch produzieren und verkaufen, dann sind wir irgendwann mal in dem Moment. Und das Parlament hat beschlossen, dass man sagt, okay, Wiederausfuhr sollte nicht möglich sein. Und der FDP geht es im Moment darum, dass man sagt, wir wollen wieder Geschäft machen. Und ich finde, wenn man mit 12'000 Munitionen, die in der leider kürzester Zeit verbraucht ist, wenn man das in der Ukraine einsetzt, so ein Politikum macht und sagt, wir wollen das unbedingt, aber wenn dann im Dezember zum Beispiel, wenn wir als auch Grüne verlangt haben, dass man das Budget für die Ukraine erhöht und die FDP und da kannst du uns sagen, was du gestimmt hast, ablehnt, dann wissen wir, dass es eigentlich nicht darum geht, wirklich der Ukrainerin auch langfristig vertieft zu helfen, weil die Bevölkerung glaubt immer noch dort einen grossen Teil, auch wenn sie geflüchtet sind, sondern darum geht, dass wir die Waffenindustrie wollen, auch weiterhin fördern.
Ich den politischen Zank mal ganz kurz stoppen. Wir können dann nachher noch vertiefen. Ich würde gerne mal den Jobst Wagner hören, als quasi Schiedsrichter in diesem Streit. Jobst, wo positionierst du dich? Dürfte Länder, die in der Schweiz mal Waffen gekauft haben, Munition gekauft haben, die deiner Meinung nach sollen weitergehen in die Ukraine jetzt, um dort, wie es der Jens Stoltenberg kürzlich gesagt hat, der Generalsekretär von der NATO, um eben Menschenleben retten?
Also, um es jetzt einfach zu machen, ich positioniere mich genau gleich wie der andere. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Wiederausfuhr für Waffen, die bei Ländern, die gleiche Werte teilen und die schon lange her die Waffen gekauft haben, dass das möglich sein soll. Nicht kürzlich, aber langfristig. Und es ist auch klar, dass die Schweiz nicht Waffen an die Ukraine liefern kann, weil das mit unserer Neutralität nicht vereinbar ist. Aber gerade jetzt der Diskurs zwischen meinen beiden Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament zeigt mir, wie man eben nachher sich verliert in Glaubenspositionen. Und das Parlament hat ja, den Kompromiss nicht zusammengebracht. Und das dünkt mich schade, weil ich sehe das ein bisschen in einem grösseren Zusammenhang. Was ist die Position von der Schweiz heute in der Welt? Das ist ja unser Thema. Und wir sind dort irgendwo unglaubwürdiger als je zuvor. Wir sind sehr opportunistisch unterwegs. Wir vergeben gewisse Positionierungen, die es nötig ist. Ich bin der Meinung, man sollte sich der NATO annähern, nicht Mitglied werden, aber annähern.
Wir sind wie nach?
Ja, das kann man nachher definieren. Da gibt es sicher zunächst einmal ein Grundverständnis, was wir wollen als Schweiz. Weiterhin bewaffnete Neutralität pflegen, aber dass wir gewisse, sage jetzt mal angefangen vom Informationsaustausch, von gewissen militärischen Übungen, dass man sich dort kann, wir sind ja zum Teil auch mit KFOR schon dort unterwegs.
Aber ich wollte jetzt, for Peace, da gibt es ja schon Zusammenarbeit.
Auch. Ja, ja, eine vernünftige Zusammenarbeit, die mit unserer Neutralität zu vereinbaren ist. Mhm. Aber das auch aus einem Verständnis herausmachen, wo wir selber den Antrieb haben und nicht wieder warten, bis der Druck so hoch wird, dass wir nachher fast nicht mehr anders können. Und das ist etwas, wo ich gerne sehen will, auch aus unternehmerischer Perspektive, dass wir ein Land sind, das für unsere Interessen eintritt und damit eben auch die Glaubwürdigkeit auch in der westlichen Welt gegenüber der Ukraine und freiheitliche Wertverteidigung hochhalten. Und da gehört für mich auch dazu, der Ukraine zu helfen. Da bin ich auch mit Sibyl einverstanden. Da gehört für mich dazu, dass man viel konsequenter die Sanktionen durchsetzt. Es gibt, glaube ich, eine Taskforce, die weltweit eingerichtet ist. Die Schweiz ist nicht Teil von dieser Taskforce. Das finde ich auch schwach, oder? Also es geht wirklich nicht nur um die Waffen. Am Ende ist mir das egal mit den Waffen. Es geht darum, für welche Position stehen wir ein. Wir haben erst Sanktionen ergriffen, wo wir sie dazu gedrängt wurden. Wir machen die Taskforce nicht mit und die Hilfsleistungen sind sehr gering. Und dort, denke ich, müssen wir nachlegen.
Und gar mit diesen Waffen machen wir uns jetzt ein Stück weit unglaubwürdig, weil jetzt gerade in der Neutralitätsfrage, ich zitiere den Jens Stoltenberg, der sich am 22. März mit der Viola Amherd, unserer Verteidigungsministerin, und gesagt hat, das ist überhaupt nicht im Konflikt mit der Neutralität, was da passiert, sondern im Gegenteil, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung gemäß der UNO-Charta und das ist das, was die Ukraine macht. Und wenn die Ukraine Waffen bekommt von Ländern, die die Schweiz einmal geliefert hat, die Länder, ist das null und nichts im Konflikt mit der Neutralität. Er respektiert die Neutralität, aber er sagt auch, wenn die Schweiz auf dem weiterhin beharrt, kann die Schweiz vergessen, dass so eine Annäherung stattfindet, wie der Jobst jetzt gesagt hat.
Also in der Tat ist es so, dass wir uns in einem Dilemma befinden. Die Diskussion muss in der Tat mit den Völkerrechtlern auch geführt werden. Wegen dem hat der Ständerat eben all die Vorschläge, die vorliegen, wo man auch sagt, dass sie Kompromiss sind, unseres Erachtens auch gar nicht griffig sind und gar nicht umsetzbar sind, weil man unbedingt auch zum Beispiel von UNO-Sicherheitsrat, wo dann die Russen können Veto einlegen können und so, Fragestellungen debattieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass vielleicht als Beispiel, Matthias Zopf, unser Ständerat, ist mit unserem Außenminister in der Ukraine gewesen und hat Herrn Zelensky getroffen. Und wir haben immer wieder auch gesagt, wie können wir helfen? Und das ist eben die Schwierigkeit. Wir wollen in der Tat helfen. Wir haben eben das Gefühl, dass man mit diesen 12'000 Munitionen, die man dann auch freigibt, nicht tatsächlich gross kann helfen, eben 10 Minuten, sondern man kann nachhaltig helfen. Und Herr Zelensky hat in dieser Sitzung gesagt, wir wissen, ihr seid ein neutrales Land und es geht mit den Waffen nicht, was ihr könntet machen. Und das ist das, was du vorher auch erwähnt hast. Und zwar geht es darum, dass wir zum Beispiel das Schutzmachmandat brauchen, damit wir die konsularischen Möglichkeiten haben von einem neutralen Land wie die Schweiz, dass wir in Russland weiterhin auch mit Russland in Gespräch sind, dass wir von der IKRK den Besuch von der ukrainischen Kriegsgefangenen bräuchten. Und wegen dem würde dir wichtig sein. Und dass man dort auch die Dienstleistungen, die humanitäre Hilfe auch bringen kann. Und ich glaube, dort sind wir etwas sehr glaubwürdig. Gerade auch mit dem, dass wir uns völkerrechtlich zu einer militärischen Neutralität vor 200 Jahren bekannt haben. Und ob wir das jetzt weitgehend aufgeben oder ob wir in dieser schwierigen Situation das richtig auslegen und langfristig auch an unseren Wert festhalten und dort eine gute Lösung finden, das ist die Schwierigkeit.
Wärst du im Grundsatz für eine nähere Zusammenarbeit mit der NATO, wie der Jobst vorgeschlagen hat?
Im Moment schafft die Schweiz ja auch, und das ist auch vorher ausgeführt worden.
Aber die Frage ist näher.
Was heisst das, näher?
bei Manöver dabei sein, bei Übungen dabei sein und mit der NATO zusammen trainieren, um zu wissen, die NATO beschützt uns dann im Ernstfall auch.
Wie gesagt, unsere Armee und unsere Leute können genau so mit der NATO zusammenarbeiten, weil die Übungen dann genau gleich sind.
Aber die NATO sagt ja jetzt eben nicht mehr. Die Schweiz interessiert uns irgendwann nicht mehr, wenn die Schweiz sich so egoistisch verhält.
Wegen dem ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns überlegen, wollen wir der NATO beitreten oder nicht. Das ist die grosse Frage und dort ist meine Haltung ganz klar. Ich glaube, sehr vielen Schweizer und Schweizerinnen ist das, geht das ähnlich, dass wir der NATO nicht beitreten sollten. Aber eben die enge Zusammenarbeit besteht heute schon. Mhm. Aber was es braucht, ist, dass wir mit unseren engsten Partnern, und das heisst mit den EU-Staaten, mit der EU zusammen, eine Sicherheitsarchitektur an diesem Projekt müssen weiterarbeiten, dass wir eben aus technischem Know-how, Minenräumungen, Drohnentechnik und so müssen zusammenarbeiten. Dort haben wir sehr viel Wissen und ich glaube, das braucht es und das Konzept.
Da sind wir euch wahrscheinlich einig, André, oder?
Ja, definitiv. Und ich bin auch einig, dass die Waffen oder die Munition, die wir reden, dass das jetzt die Kriege entscheiden in der Ukraine. Ich glaube, dort geht's
aber es schadet uns.
Ja, eben, auf das wollte ich raus. Es geht mehr um die internationale Glaubwürdigkeit. Mhm. Und am Schluss, man muss bewusst sein, auf dieser Welt leben etwa ein Achtel der Menschen in einer liberalen Demokratie. Also jede achte Person am Tisch und die sieben anderen am Tisch leben nicht in einer liberalen Demokratie. Und da muss die Schweiz einfach schauen, dass wir mit den liberalen Demokratien, die es auf der Welt gibt, dass wir eben ein gutes Einvernehmen haben. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, auch wenn es quasi nicht kriegsentscheidend ist, die Munition, dass wir trotzdem uns nicht unglaubwürdig machen. Und ich glaube, mit der NATO ist für mich klar, wir haben das Partnership for Peace, das funktioniert gut. Aber gerade im Bereich der Beschaffung beispielsweise könnte man noch viel mehr zusammenarbeiten, dass wir auch ähnliche Infrastrukturen haben, Armeeinfrastrukturen, die dann im Ernstfall auch miteinander kommunizieren können. Weil wahrscheinlich wird die Schweiz nicht isoliert angegriffen. Also wenn es mal einen Krieg würde, der über die Schweizer Grenzen rausgeht, wird wahrscheinlich auch ein NATO-Land tangiert sein. Und dann wäre ja das Blödste, wenn wir dann verschiedene Waffensysteme haben, die nicht miteinander kommunizieren können, weil wir im Ernstfall zusammen Europa und unsere liberale Wertverteidigung. Und dort, glaube ich, gibt es durchaus Potenzial, um intensiver zusammenzuarbeiten. Und da bin ich mit der Sibel einig, ohne der NATO beizutreten. Also da sind wir uns ja alle drei einig, wie ich jetzt gehört habe.
Der US-Botschafter Jobst hat kürzlich gesagt, NATO ist eigentlich ein Donut. Und es hat das Loch in der Mitte, wie jeder Donut, und das Loch ist die Schweiz. Und die Schweiz ist auch der EU das grosse Loch. Du bist international tätiger Unternehmer. Hat die Schweiz auf dieser Welt noch viele Freunde?
Ja, ich glaube, das kann man nicht an Freunden oder Finden messen. Ich glaube, die Schweiz genießt immer noch, aber noch muss ich mit Fragezeichen versehen, einen guten Ruf. Und in dem Sinn haben wir auch Freunde, wir haben auch Nieder. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben auch viele Nieder, die sagen, ja, die machen nur Cherrypicking machen und tun nur immer das nehmen, was gerade passt. Und das andere, da tut man sich verstecken. Und gegen diese Haltung argumentiere ich einfach mal, dass wir dort einfach auch unsere Verantwortung wahrnehmen und nicht, und das sehe ich wirklich als grosses Problem, jetzt die Initiative von der SVP, wo die Neutralität zum Mythos erheben und so einer Igel-Funktion, die Schweiz, da haben wir noch mehr Donut, da haben wir noch mehr Loch, oder? Und das Loch, das funktioniert einfach nicht. Wir können uns nicht aus dieser Gemeinschaft fernhalten. Wir sind Teil von Europa, Teil von dieser Wertegemeinschaft und dem müssen wir uns stellen. Und darum bin ich voll dafür, dass wir ein Rahmenabkommen oder zumindest meinetwegen ein Rahmenabkommen 2.0 für die Weiterführung der Bilateralen machen, die erodieren. Das kann so nicht weitergehen. Und alle die behaupten, das sei nicht der Fall, die leben einfach in der Illusion. Und das Zweite ist eben die Neutralität. Das ist ein lebendiges Thema. Die geht auf den Wiener Kongress zurück. Man hat uns die eigentlich, der Metternich hat uns die sozusagen auferlegt. Aber das ist nicht ein statisches Gebilde, sondern das muss gelebt werden, so wie andere neutrale Staaten wie Schweden oder Österreich, die ja auch leben, auf ihre Art natürlich. Und
Schweden ist gerade der NATO will beitreten.
Genau, eben, ja, und das schließt das ja eben nicht aus in dem Sinn. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr Diskussion. Ja, ich bin klar der Meinung, wir müssen uns Europa stellen. Die Diskussion in diesem Land von der Politik und von den Medien geführt, läuft in die falsche Richtung. Ich glaube, die Bevölkerung ist viel affiner zu Europa. Wir haben 15 europarelevante Abstimmungen gehabt, 14 davon sind angenommen worden. Und darum ist es für mich desaströs, dass der Bundesrat einfach das Rahmenabkommen ohne Plan B nicht nur beerdigt hat, aber hat die Bevölkerung auch nicht befragt. Mhm. Das ist für mich
nicht gut. Du warst froh, es hat eine Abstimmung gegeben zum Rahmenabkommen.
Bitte?
Du warst froh, es hat eine Abstimmung
gegeben. Ja, ich wäre froh, es hat eine Abstimmung gegeben. Ja.
Und du hast das Gefühl, das wäre das Gewinnen gewesen,
der Bevölkerung? Es wäre im Bereich vom Möglichen.
Deine Bundesrat, die Russenministerin Ignacio Cassis, ist da verantwortlich, André. Warum hat er es nicht geschafft, das durchzubringen?
Am Schluss ist es ja ein Gesamtbundesratsentscheid und unser ist einfach im Lied. Ich glaube, das Problem war, man hat das Rahmenabkommen publiziert und dann ist es einfach 2 Jahre lang verrissen worden und am Schluss hat man eigentlich nur noch müssen die Stecker ziehen. Ich glaube, das Problem war, man hat von Anfang an, wenn man mit dem rausgeht, auch müssen Leadership übernehmen und quasi das dann entsprechend auch zu verkaufen, Gespräche machen mit allen Beteiligten und ich habe das Gefühl gehabt, so ein Verriss, wenn das mal verrissen ist, dann kannst du es nicht mehr lebendig machen. Und ich meine, wir können jetzt noch lange über das Passierte reden, aber spannend ist es ja, dass wir eigentlich eine Lösung brauchen. Und ich erhoffe da sehr, dass...
Ich würde sagen, dringend brauchen wir eine Lösung.
Genau.
Also wir stehen vor einem Scherbenhaufen.
Genau, faktisch, oder? Voll einverstanden. Mhm. Und ich finde es sehr gut, dass man jetzt einen thematischen Ansatz verfolgt. Dass man sagt, man tut thematisch ein Päckchen schnüren und innerhalb von dem Päckchen die institutionellen Fragen beantworten. Aber ich glaube, es ist viel einfacher, das der Bevölkerung können zu erklären, als wenn man einfach nur in Anführungszeichen institutionelles Abkommen macht. Die Bevölkerung checkt ja nicht, was bringt mir das. Auch wenn es natürlich Vorteile bringt, wenn wir die institutionellen Regeln haben. Und darum glaube ich, wenn wir jetzt Strom oder Bildung, Stichwort Horizon oder auch Finanzmarkt und so weiter, Lebensmittel, Abkommen machen, dann checkt vielleicht die Bevölkerung, aha, es hilft zum Beispiel, dass wir Stromabkommen, dass wir die Spitze brechen und eine verlässliche Stromversorgung haben und so weiter. Und ich glaube, der Ansatz ist erfolgsversprechender,
wenn aber wir es thematisch können wir das weitermachen? Können wir weiter hier so Einzelteil verhandeln und hoffen, der kommt uns entgegen und ist interessiert an dem? Wir haben jetzt gerade gesehen mit Großbritannien, da kommt die Schweiz langsam unter Druck. Es ist nicht mehr so einfach.
Also ich glaube, es geht nur, wenn wir auch entgegenkommen. Man kann nicht das Gefühl haben, wir kommen jetzt in allen Punkten recht über. Und es braucht eine Kompromissbereitschaft. Beispielsweise, wenn es um Auslegung geht von EU-Recht, verstehe ich, dass die EU sagt, dass es nicht das Bundesgericht in der Schweiz macht, oder? Wie wir auch wenn in der Schweiz das Schweizer Recht nach Schweizer Gericht beurteilt wird. Also gewisse Themen verstehe ich schon auch Zeiten von der EU und ich finde, da müssen wir zusammen eine Lösung finden.
Wäre dann nicht konsequenterweise ein Beitritt zu richtigen?
Ich glaube, der hat so viele erhebliche Nachteile, dass wir sehr viele Wettbewerbsstandorte würden aufgeben, massiv höhere Steuerbelastung haben, nicht mehr selber können, regulieren in vielen wichtigen Bereichen. Und darum lehne ich das entschieden an.
Auch schon anders bei der FDP. Sibel Arslan, du bist ja Vizepräsidentin von der neuen Europäischen Bewegung Schweiz, der NEPS. Ihr habt ja als Ziel einen EU-Beitritt. Ist der realistisch in den nächsten Jahren?
Das Ziel wird realistischer. Früher hätte man nicht einmal können über den EU-Beitritt überhaupt diskutieren in der Schweiz. Jetzt diskutieren wir. Und auch wenn ich, wie du auch, sehr schockiert war über den einseitigen Abbruch der Verhandlungen, ist es in der Bevölkerung so eine Schockreaktion gewesen, dass wir jetzt viel mehr über die EU und über unsere Rolle in der EU diskutieren. Eben auch mit dieser ganzen Krieg in Europa, mit der Ukraine, die so nah ist, wer hätte das gedacht, sind wir plötzlich alle ganz, ganz feste Europäer und besinnen uns. Und das ist natürlich erfreulich. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir über Alternativen diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten. Der EU-Beitritt wäre eine von diesen Möglichkeiten. Ich sehe mich als Europäerin, wenn ich das Gefühl habe, wir müssten viel mehr mit den EU-Staaten zusammenarbeiten, als wie das zum Beispiel auch seitens von der FDP und eben mit der Neutralität von der SVP, wo man das Gefühl hat, ja nicht irgendwo noch einmal sich reinmischen, auch werteneutral bleiben und ja nicht sanktionieren und urteilen oder verurteilen und mit allen Geschäft machen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und wir müssen viel mehr schauen, mit wem haben wir am meisten Wertegemeinschaft, mit wem haben wir am meisten auch unsere Geschäfte, die wir machen, wer ist in der Nähe und darum braucht es auch eine Stärkung von der EU und darum ist es auch wichtig, dass man darüber diskutiert, wer wir beitreten, wer wir der EWR beitreten und oder wer wir eben als Voretappe jetzt auch einen Rahmen geben dem Ganzen und das muss nicht mehr Rahmenabkommen heißen, das wird glaube ich auch nicht mehr so heißen. Heißt
vielleicht bilaterale 3 oder so? Oder?
Irgendwie, ja.
Aber mit dem ganzen Päckchen, das der André vorgeschlagen hat.
Und die Grünen haben wegen dem auch von Anfang an gesagt, wir sind dafür für das Rahmenabkommen. Man muss es nochmal konkretisieren mit verschiedenen Varianten, wo man sagt, eben im Protokoll oder mit den Ausnahmen und so. Und dort war das auch nicht recht gewesen, dass der Bundesrat eben gefunden hat, wir kommen jetzt mit all diesen Vorschlägen nicht durch.
Aber darf ich es mal ganz schnell auf eine grundsätzliche Ebene bringen? Ihr seid jetzt sehr idealistisch, dass das jetzt weitergeht und dass das uns da entgegenkommt und Interesse hat und so weiter. Aber mein Eindruck ist, jetzt haben wir über die NATO geredet vorher, die rümpfen die Nase über die Schweiz und eben, dass die Schweiz gerne alle Vorteile hätte, aber sich nicht unbedingt wette beteiligen. Die EU rümpft auch ziemlich die Nase, um die Schweiz geht inzwischen. Man ist nicht mehr so Fan von der Schweiz und findet das Cherrypicking, was der Jobst gesagt hat, das Rosinenpicken ist nicht ein sympathischer Zug von der Schweiz. Ist die EU tatsächlich noch willens, mit uns nochmal und nochmal und nochmal zu verhandeln?
Also ich möchte zuerst mal die Schweiz in Schutz nehmen. So schlecht sind wir nicht unterwegs. Also das ist auch so, dass man wirklich auch wertschätzt, was man sonst auch für Möglichkeiten hat. Die diplomatische, humanitäre Art zum Beispiel auch auf unsere Möglichkeiten, gerade als neutrales Land, wird hochgeschätzt, nach wie vor. Und, das dürfen wir, und ich finde eben das, was jetzt in dieser Diskussion seitens auch von der bürgerlichen Partei eben mit diesen Waffenlieferungen dazu führt, ist, dass wir eigentlich auch unsere gute, glaubwürdige Art selber in Frage stellen. Und wir dienen dem Ganzen. Und dem
gut, das stärkt unsere Identität, kann man sagen.
Aber die Diskussion, wie wir selber führen, mit der Neutralität, wie wir das eben heutzutage 200 Jahre später definieren.
Gut, aber können wir, ja, mach's aber, ganz kurz bitte.
Ganz wichtig ist einfach das so, dass man in der Tat nicht mehr damit möchte leben, dass wir Rosinenpickerei betreiben, dass wir sagen, das wollen wir, das will man nicht. Die EU ist stärker. Und jetzt müssen wir uns auch mal entscheiden, ob wir in einem stärkeren Konstrukt auch stärker dabei sein wollen, wollen mitwirken oder ob wir nach wie vor zum Beispiel mit den Ländern wie den USA oder China, die weiter weg sind, zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir
können abschließen und so weiter. Jobst, wo positionierst
du? Also Freihandelsabkommen machen wir ja sowieso. Das ist klar, da läuft vieles. Das ist unter Regie vom SECO und dort finde ich, machen wir auch einen guten Job. Aber für mich ist ganz klar, also mit der EU ein Freihandelsabkommen wieder zu machen und Fallback auf 1972, das ist definitiv ein No-Go. Auch wenn es jetzt wieder verschiedene Studien gibt, wo sagen, ja, man könnte irgendwie eine Kombination machen, Freihandelsabkommen mit den Bilateralen, das wäre vielleicht interessant. Ich bin nicht abgeneigt gegen so Lösungen, aber das muss irgendwo jetzt auch zu einem Punkt kommen, wo wir von mir aus gesehen mit der jetzigen EU-Kommission einen Abschluss finden können. Die ist, glaube ich, bis 2024 noch im Amt und dann wird sie neu gewählt. Und dann wird man wieder neu müssen starten und die ganze Geschichte ist nachher ein Perpetuum mobile, das gar nichts bringt. Und da sage ich als Unternehmer, da bin ich ungeduldig, da erwarte ich von der Landesregierung, von der Politik, dass das jetzt endlich zu einem Punkt geführt wird. Ob man nachher irgendeinen EU-Beitritt anschaut, ich sehe es mehr als Phasierung, das ist im Moment wahrscheinlich nicht so relevant.
Das aber wäre es ein Fernziel für dich als Unternehmer? Ja,
für mich ist das nicht relevant. Ich bin jetzt auch nicht speziell Fan für einen EU-Beitritt, ich bin aber voll Fan, dass wir jetzt eine Lösung herbeiführen. Punkt.
Und das wäre ein Rahmenabkommen?
Ja, also nennen wir es, wie es will, aber das muss in dem Rahmen, wie es ausgelegt worden ist, jetzt gerade auch vom anderen, muss das stattfinden. Und wir müssen einfach sehen, wir haben zum Beispiel, was Fachkräftemangel anbelangt, ist Personenfreizügigkeit ist für die Schweiz lebenswichtig. Alle die das Gegenteil behaupten, die machen Fake News. Ab 2022, ich war gerade heute beim SECO, habe die Zahlen bekommen, nehmen wir ab von der Demografie her mindestens 30'000 Leute weniger kommen auf den Arbeitsmarkt, weil wir weniger Junge haben als Alte. Das heisst, es gehen mehr raus und die Saldobilanz ist negativ, weil weniger Junge in den Arbeitsmarkt kommen. Das ist jedes Jahr zwischen 30'000 und 50'000 Leute ab dem 2022. Also wir brauchen faktisch eine Personenfreizügigkeit, eine Zuwanderung, sonst können wir unseren Arbeitskräftebedarf nicht decken. Das ist statistisch belegt, zumal wir auch eine sehr hohe Erwerbsquote haben in diesem Land. Man kann sicher noch Frauen vermehrt noch attraktivieren, wieder in Erwerbsprozess zu gehen oder neu. Aber wir haben dort ein Issue. Und das wird sonst unter den Boden gekehrt. Als Unternehmen sage ich, wir brauchen die besten Leute, wir brauchen Forschung, wir brauchen Horizon 21, all diese Sachen. Und darum, ja klar, das muss jetzt irgendein Weg gefunden werden. Und wenn es bis 2024 nicht stattfindet, finde ich das extrem frustrierend und zum Nachteil von unserem Land. Problem ist, wir sind so wohlhabend, es merkt nur noch niemand, aber das kommt schleichend. Und das ist das, was
der Erosionsprozess
wie ein Krieg, sondern das ist das Zerbröseln, oder? Das ist richtig so nicht spürbar. Und das ist ein bisschen das Problem, dass die Öffentlichkeit meint, es sei noch alles okay.
André, ist das realistisch, 2024? Das ist ein Jahr.
Ich hoffe, es ist schwer. Also ich hoffe, dass wir jetzt hinter der Kulisse so weit verhandeln kann, dass, wenn man das Verhandlungsmandat hat, nur nicht Details muss gehen. Also ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, und ich mir sagen lassen, von der bilateralen Eis-Abkommen, dass man sehr lange hinter der Kulisse verhandelt hat und die grundsätzlichen Differenzen ausgeräumt hat, dass man von dem Moment, wo man die Öffentlichkeit geht, nur noch in die technischen Details muss gehen. Und ich denke, dann ist es realistisch.
Und ist die Schweiz dann aus dieser Isolation ein Stück weit befreit, wo sie sich jetzt hier befindet? Was hast du das Gefühl, Sibel?
Ich glaube, es ist nicht nur die Schweiz, die sich in einer schwierigen Phase befindet. Aber wir natürlich aus unserer Perspektive haben das Gefühl, wenn wir endlich einmal den Befreiungsschlag können schaffen können, dass wir einen Rahmen können geben, wie wir auch in den Streitbeilegungen können miteinander schaffen, mit unseren nächsten Partnern, ist natürlich schon mal Klarheit gegeben. Und gerade diese Klarheit tut ja, das ist auch vorher gesagt worden, für die Wirtschaft sehr viel Unsicherheit bringen. Es bringt langfristige Unsicherheit für uns alle, für Forschung, für studierende Menschen. Und ich glaube, jetzt brauchen wir langsam auch die Stabilität, weil wir jetzt insbesondere in der Forschung als Drittstaat betrachtet werden oder behandelt werden.
Und nicht mehr als Teil.
Nicht mehr als Teil. Und ich glaube, dort müssen wir einfach auch endlich einmal zeigen, wir wollen und wir haben auch Vorschläge. Und da müssen sich alle, glaube ich, ein bisschen bewegen, auch wir.
Helvetia, wir haben geredet. Vielen herzlichen Dank, Sibel Arslan, André Silberschmidt und Jobst Wagner. Es war eine angeregte Debatte. Hoffen wir, dass die Schweiz sich aus dieser Schockstarre, die sich im Moment meiner Meinung nach befindet, wieder befreien kann. Die Rezepte wären auf dem Tisch. Merci vielmals.